Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Einen schönen guten Morgen. Ich möchte etwas Ungewöhnliches vorwegschicken an dieser Stelle. Ich erzähle gleich eine Geschichte und in dieser Geschichte geht es doch relativ, sagen wir mal, robust zur Sache. Ich habe normalerweise überhaupt nichts einzuwenden gegen Kinder im Gottesdienst, aber ich würde doch allen Müttern empfehlen, mit kleinen Kindern oder Vätern vielleicht für die nächsten 5 Minuten kurz mit den Kindern rauszugehen. Das könnte für das ein oder andere Kind vielleicht sonst ein bisschen viel sein. Sag ich mal. Das ist auch eine Anspannung zu erzeugen, ne? Morgens früh und Sonntag. Liebe Gemeinde, der Text, den wir eigentlich gehört haben, gerade der war ja ziemlich klar, ne? Da müsste man eigentlich nicht viel zu sagen. Wer Christ ist, der ist in den Leib Christi hineingetauft, in die Gemeinschaft der Christen. Er ist Teil. Er hat eine besondere Begabung bekommen, er hat eine besondere Aufgabe in diesem Leib bekommen, er hat damit eine gewisse Verantwortung in diesem Leib. Wir sollen uns nicht spalten und wir sollen als Gemeinschaft zusammenhalten. Das sind, würde ich mal sagen, so die Kernbotschaften von dem, was wir gerade gehört haben. Und man könnte das eben auch so formulieren, wer Christ ist, der löst immer Gruppenfahrkarte. Es gibt keine Christen, die alleine reisen. Weil wir nur gemeinsam unsere Ziele erreichen können. Und schwierig heutzutage ist, dass das, was eigentlich ja für uns ein Vorrecht und eine Hilfestellung von Gott sein soll, dass wir immer in Gemeinschaft leben, heute für uns und viele von uns zum Riesenproblem im Grunde genommen geworden ist. Und das ist der Anlass, warum ich heute über diesen Text sprechen möchte, über den Leib Gottes, die Gemeinde, über unser Verhältnis dazu und über die Frage, was eigentlich Individualismus heute für Konsequenzen hat. Und um das zu tun, möchte ich euch 200 Jahre knapp mit zurücknehmen zu einer Begebenheit, die sich relativ tief so ins amerikanische Selbstbewusstsein eingebrannt hat, so in die Zeit des Goldrausches, zur sogenannten Donnerparty. Die Donnerparty, das war so eine Gruppe von Siedlern, so ungefähr 90 an der Zahl, die sich aufgemacht haben von der amerikanischen Ostküste nach Kalifornien ins gelobte Land zur Westküste. Und wie man sich das vorstellen kann, 1846 ist so eine Reise über Tausende von Kilometern mit relativ vielen Strapazen verbunden, ne? Und diese Reise, die beginnt auch relativ normal. Im Mai, da zieht ein Trek von 500 Wagen, also wahrscheinlich deutlich über 1000 Leute, die ziehen da los und machen sich eben auf nach Kalifornien. Und die große Herausforderung in dieser Zeit ist, man muss die Gebirgsketten im Zentralmassiv schaffen, bevor der Schneefall kommt. Das ist von entscheidender Bedeutung. Ja? Man muss vor dem Schneefall irgendwo ins sichere Nest kommen, sonst hat man ein Riesenproblem in der damaligen Zeit. Und die ersten 2 Monate dieser Reise verlaufen relativ gut mit dieser auch großen Gruppe, wie das mit solchen Reisen so ist, wenn man nun mal mit holzgedrechselten Wagen und Ochsenkarren irgendwie versucht, 1000 Kilometer zurückzulegen. Da geht immer Dinge schief, das kann man sich vorstellen. Aber im Grunde genommen läuft alles ganz, ganz gut. Und dann passiert aber die erste folgenschwere Fehlentscheidung. Dieser George Donner, der diese Gruppe führt, und sein Kollege James Reed hören von einer Abkürzung. Es gibt eine Abkürzung, die wir nehmen können, die uns wertvolle Zeit erspart. Sie fangen an, das ins Gespräch zu bringen. Mehrere Leute raten ihnen massiv ab und sagen, mach das nicht. Ja, diese Abkürzung, die geistert hier schon seit langer Zeit immer wieder rum. Ne? Da kommt nie was Gutes bei raus. Die ist total überzogen. Die funktioniert nicht. Das ist so eine Falle im Grunde genommen. Ja? Mach diese Abkürzung auf keinen Fall. Ja? Aber alles reden, wie das so ist, wenn man was im Kopf hat und man will das unbedingt. Ja? Alles reden ist vergebens. Ja? George Donner und sein Kollege James Reed mit ihren Familien und ungefähr 80 andere, also insgesamt eine Gruppe von 90 Personen ungefähr, löst sich aus dieser ganz großen Hauptgruppe von über 1000 Leuten und fährt mit 9 Wagen sozusagen seitlich ins Gelände rein, um diese Abkürzung zu nehmen. Und die Konsequenz ist, dass sich diese Abkürzung nach sehr kurzer Zeit als praktisch unpassierbare Wildnis herausstellt. Die Warner hatten absolut recht, die Wagen erleiden Achsbrüche, die Wagen bleiben stecken, mehrere Sachen müssen zurückgelassen werden und insgesamt kostet diese Abkürzung die Leute mehrere Wochen Verzug. Was natürlich einen riesen Stress auslöst in deren Situation, weil die haben ja immer im Kopf, wir müssen übers Gebirge, und der blanke Stress und die Angst fangen an, in dieser Gruppe irgendwie um sich zu greifen und fordern dann auch schon so ihr erstes Opfer. Streits eskalieren und im Streit zieht ein Siedler sein Messer und sticht einem seinen Kollegen einfach ab. Ja, John Snyder, ein junger Mann, der wird einfach ermordet und die Gruppe fängt an sich zu sagen, was machen wir jetzt damit? Es gibt hier kein Gesetz, wie gehen wir damit um? Einige wollen den Mann direkt lynchen und am Baum aufhängen, andere sagen, können wir nicht machen. Am Ende entscheidet man sich, den Mann zu verbannen aus der Gruppe, gib ihm ein Pferd, er muss alleine sich durchschlagen. Was keiner der Siedler weiß, wahrscheinlich hat man diesem Mann direkt zweimal das Leben gerettet. Man hat ihn nämlich auf der einen Seite nicht gehängt, auf der anderen Seite muss er nicht mit der Gruppe weiterreisen, sondern kann schnell vor. Das mag ja ein Einzelfall sein, denkt man sich dann in der Gruppe. Der Stress, die Panik, einer hat sich nicht im Griff. 3 Tage später aber enthüllt sich im Grunde genommen die, ich sag mal, soziale Mechanik, die sich in dieser Gruppe schon eingestellt hatte. Ein alter Mann, Hartkup hieß der, gerät auch in Streit mit einem anderen Siedler und der wirft ihn von seinem Wagen runter und sagt, du darfst nicht mehr mit mir fahren. Ich habe da keinen Bock drauf, ja, geh doch alleine. Der alte Mann versucht irgendwie auf einen anderen Wagen mit drauf zu kommen, aber keiner will den aufnehmen. Alle fahren einen Wagen nach dem anderen, fährt an dem Mann vorbei, der versucht irgendwie Schritt zu halten. Alle sagen, nee, wir sind voll, nee, wir haben keine Zeit, nee, wir stehen unter Stress, du machst uns langsam, ja. Verzweifelt versucht der Mann irgendwie mitzukommen. Irgendwann ist der letzte Wagen an ihm vorbei, er versucht es weiter, er schafft es nicht, er kann in seinem Alter nicht mehr mithalten. Die Wagen fahren weiter und weiter, der Mann gerät weiter und weiter ins Hintertreffen und irgendwann setzt er sich einfach erschöpft an den Straßenrand und resigniert. Die Gruppe gerät außer Sicht, jedem ist im Grunde genommen klar, der kann das alleine nicht schaffen. Er kann das alleine nicht schaffen. Ne? Abends hält der Track an. Alle erfahren davon, was da passiert ist, hat nicht alle mitgekriegt. Man entzündet große Lagerfeuer, damit er vielleicht irgendwie das sieht und noch zu denen kommt. Aber der Mann bleibt verschollen. Am nächsten Tag tritt eine Frau auf, Mrs. Reed, die Frau von James Reed, dem Anführer, und will den suchen gehen und bittet jemanden, ihr ein Pferd zu geben. Keine Chance. Keiner will auch nur ein Pferd rausrücken. Das Pferd könnte ja später noch über Leben und Tod entscheiden. Ein Pferd mehr oder weniger, das gibt man nicht raus, ne? Die Suchaktion wird abgebrochen, der Mann wird zurückgelassen. Und damit wird so deutlich, diese Gruppe, die ja zusammen aufgebrochen war, um irgendwie ins gelobte Land Kalifornien zu kommen, die als Gemeinschaft sich verstanden hat, die ist bereits eigentlich zu diesem Zeitpunkt eine total zerrüttete Gruppe von Individualisten. Einzelne Reisende, kleine Cliquen, Familien, die sich gegenseitig beäugen, im Überlebenskampf versuchen, für sich irgendwie so das Beste rauszuholen. Das Ganze ist auf dem besten Weg in eine totale Katastrophe. Und die kommt auch tatsächlich, denn die Gruppe erreicht gerade so die Ausläufer des Zentralgebirges, als der Schneefall einsetzt und setzt diese Gruppe binnen kurzer Zeit völlig fest. Ja, kein Vor über die Berge mehr, kein Zurück mehr irgendwohin. Die hängen an den Gebirgshängen mit ihren ganzen Habseligkeiten fest und kommen weder vor und noch zurück. Das Gras geht relativ schnell aus, die Ochsen und die Pferde müssen geschlachtet werden und da hängen sie jetzt fest und müssen irgendwie für mehrere Monate Winterquartier nehmen, ohne darauf vorbereitet zu sein. Ich will das jetzt nicht in allen Details ausführen, da könnte man Stunden drüber reden, was sich da so ereignet, aber innerhalb der nächsten 4 Monate ereignen sich in dieser Gruppe praktisch alle Formen menschlicher Dramen. Von bewegenden Einzelgeschichten bis hin zu Sachen, wo man eigentlich nur den Kopf schütteln kann, passiert in dieser Gruppe praktisch alles. In den nächsten 4 Monaten sterben 34 von 80 Menschen an allen verschiedenen Gründen. Die Hälfte der Gruppe kommt nicht am Ziel an. Wie dramatisch die Situation vielleicht gewesen sein mag, wird aus einem Brief deutlich, den die 13-jährige Virginia Reed, die Tochter dieser Mrs. Reed, die den Hartkup suchen wollte, nach ihrer Rettung schreibt. Und zwar an ihre Cousine, die wiederum noch an der Ostküste lebt und auch nach Kalifornien kommen will. Und der schreibt sie: Ich habe dir nicht einmal die Hälfte der Schwierigkeiten geschrieben, die wir hatten, aber dennoch genug, um dich wissen zu lassen, dass du keine Ahnung hast, was Schwierigkeiten zu haben überhaupt bedeutet. Aber dem Herrn sei Dank, wir sind alle durchgekommen, und zwar als einzige Familie, die kein Menschenfleisch gegessen hat. Wir haben alles verloren, aber das kümmert uns nicht. Wir sind zwar bloß mit dem Leben davongekommen, dennoch möchte ich nicht, dass dieser Brief irgendjemanden entmutigt. Geht nur voran, so schnell ihr könnt, und nehmt unter gar keinen Umständen irgendwelche Abkürzungen. Das Ergebnis. Warum ist diese Geschichte für uns heute relevant? Weil ich glaube, dass diese Geschichte eine Fallstudie ist. Und im Laufe der Zeit haben sich unglaublich viele Leute mit dieser Geschichte beschäftigt. Künstler, Philosophen, Wissenschaftler. Seit im Grunde genommen diese Geschichte passiert ist und von der Presse als Sensation aufgegriffen wurde, haben das immer wieder Leute thematisiert. Es gibt Bücher darüber, es gibt Romane, es gibt Filme, es gibt Theaterstücke. Die Amerikaner haben sogar an der Stelle, wo dieses Lager aufgeschlagen wurde, ein Nationalgedenkmuseum errichtet. Ja? Also es ist enorm vielschichtig. Und die zentrale Frage, mit der sich die Leute immer wieder beschäftigen, ist, wer hat das eigentlich überlebt und warum? Wer durfte leben in so einer Situation und wer nicht? Und das Entscheidende und das total Verwirrende im ersten Moment und das, was auch fasziniert an dieser Geschichte ist, dass es eine Gruppe gab in dieser Donnerparty, wo der Tod besonders hart zugeschlagen hat. Und mit der hat niemand gerechnet. Das waren nämlich die jungen Männer zwischen 20 und 39. Die sind gestorben wie die Fliegen. Männer zwischen 20 und 39. Hier, Christoph, steh doch mal auf. Hier. Till, steh doch mal auf. Ja, ihr erkennt euch, ne? Okay, nimm's als Kompliment, ja? Ja, die jungen, starken Burschen, ne? Die kommen durch, ne? Es gibt nur eine Gruppe, da war es noch schlimmer und das kann man sich auch sofort erklären, das sind die kleinen Kinder unter 4. Da kann man sich sofort erklären, dass die den Strapazen so einer Reise natürlich nicht standhalten können. Aber dann als nächstes die Leute zwischen 20 und 40 und vor allen Dingen die Männer, ja? Woran liegt das? Und der Anthropologe Donald Grayson hat dazu eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben und er kommt zu folgendem Ergebnis. Es ist anzunehmen, dass die Größe des Familienverbands eine bedeutsame Rolle bei der Sterbeverteilung innerhalb der Donnerparty für die Altersgruppe 20 bis 39 spielte, genau wie dies auch in modernen Gesellschaften der Fall ist. Wenn das so ist, dann ist die hohe Sterberate dieser Altersgruppe dadurch zu erklären, dass ihre Familienverbände so klein waren. Grayson sagt, der Großteil an dem, warum Leute gestorben sind an dieser Stelle, war keine Familie dabei. Ja, und das betrifft vor allen Dingen die Männer. Warum? Weil die viel allein gereist sind. Das waren die Machertypen. Ja, ich reise nach Kalifornien, da ist mein großer Traum, ich breche jetzt auf. Das sind auch die Abenteuerlustigen, die sich der Gruppe irgendwie angeschlossen haben, als man entschied, die Abkürzung zu nehmen oder so. Kann man sich auch gut vorstellen, ja. Das sind die Machertypen. Und in dieser schwierigen Situation hängen sie da plötzlich alleine, ja. Versuchen, sich irgendwie durchzuschlagen, versuchen, irgendwie eine Lösung zu finden und scheitern. Ein Großteil der jungen, allein reisenden Männer sind gestorben. Und das können wir von der Donnerparty auch heute noch lernen. Im Leben und in Krisensituationen, wenn es hart auf hart kommt, dann überleben in der Regel nicht die starken Einzelkämpfer. Das kann man immer wieder beobachten. Die starken Einzelkämpfer gehen zugrunde, wenn es hart auf hart kommt. Die kommen vielleicht im Leben insgesamt ganz gut zurecht, aber wenn es wirklich, wirklich schwierig wird, dann überleben die Leute, die große familiäre Netzwerke haben und auf Rückhalt zusammenbauen können. Denn schon 4 können enorm viel mehr leisten als einer. Selbst wenn da ein kleines Kind noch dabei ist, das vielleicht nicht so kann, und selbst wenn da noch jemand Altes dabei ist, der auch nicht mehr so kann, können 4 immer noch viel mehr leisten als einer, der viel kann. Das zeigt die Erfahrung der Donnerparty. Und das gilt ja auch für uns. Einsame Wölfe, nenne ich die mal. Die einsamen Wölfe, die jung sind, die stark sind, die gelernt haben, sich durchzuschlagen, die für sich selber sorgen können. Das ist ja so ein Idealbild, was wir heute von Helden eigentlich haben, ne? Der Mann, der im Alleingang alle Hindernisse irgendwie überwindet und am Ende Kraftwillen sozusagen alles überwindet und siegt. Und das gilt für Christen ja auch heute. Wir sind auch von so einer Kultur geprägt. Es gibt heute unglaublich viele Christen mit Einzelfahrkarte, die sagen, ich bin sozusagen der Schmied meines eigenen Glücks. Natürlich glaube ich an Jesus, aber wie ich das gestalten will, das mache ich alleine. Ich brauche keine Gemeinde, ich brauche keine Gemeinschaft. Eine Predigt kann ich mir auch im Internet anhören. Ich muss auch nicht Verantwortung übernehmen. Ich lasse mir auch von niemandem reinreden. Ich bin im Grunde genommen der Gestalter meines Glaubens. Und wenn ich was entscheide, dann ist das eben so. Und wenn ich was lasse, dann lasse ich das eben. Und das ist auch gar kein Problem. Christen mit Einzelfahrkarte. Und das verwundert nicht, dass es die heute gibt, weil wir ja heute, wenn man so in unsere Gesellschaft reinguckt, was Idealbilder sind, merken, dass wir in einer Zeit des großen Individualismus leben. Der Individualismus ist ja so eine Geisteshaltung, die sagt, ich stehe im Zentrum meines eigenen Lebens. In meinem Leben geht es um mich und vor allen Dingen geht es um meine Perspektiven, meine Bedürfnisse, meine Rechte und meine Wünsche, Ziele und Träume. Das ist erstmal das, woher ich mein ganzes Leben heraus plane. Und wenn ich da andere mit berücksichtigen kann, dann ist das nett. Aber das ist nicht der Sinn der Sache hier, sondern in erster Linie geht es erstmal um mich. Ja? Gar nicht so sehr in egoistischem Sinne, sondern einfach als grundlegende Setzung. Ja? Und ist ja auch logisch, um wen soll es sonst in meinem Leben gehen, außer als um mich? Ist ja mein Leben. Ne? Ist ja klar, dass ich da im Zentrum stehe an dieser Stelle. Und Nicht-Christen atmen diesen Geist ja heute in jedem Gespräch, in jedem Film, in jedem Buch, das veröffentlicht wird, in jedem Theaterstück, egal was man sich so an kulturellen Produkten anguckt, das ist ja die bestimmende kulturelle Selbstverständlichkeit unserer modernen Gesellschaft, dass jeder eine Ich-AG ist, die sich irgendwie selber verwalten muss und dass jeder in seinem Leben für sich die Entscheidungen treffen muss und dass jeder irgendwie versuchen muss, sein eigenes Glück zu machen, um mit sich selber zufrieden zu sein. Das ist ja irgendwie der Geist der modernen Gesellschaft und der hat unglaublich viele Menschen natürlich geprägt und er prägt ja auch unglaublich viele Christen. Und in diesem Zusammenhang kommt es immer mehr dazu, dass wir anfangen, individualistische Grundüberzeugungen auch auf die Gemeinde zu übertragen und versuchen, unseren Glauben irgendwie individualistisch auszuleben, quasi als Gestaltung unserer eigenen Persönlichkeit. Und das ist ein Riesenproblem. Ich möchte mal drei verschiedene Punkte nennen, wo ich das sehen würde. Der erste Punkt ist, wo man selbst im Zentrum steht, da ist kein Platz für andere, sondern nur für Dienstleister. Viele Leute haben heute von der Gemeinde ja die Vorstellung, dass Gemeinde Dienstleister sind. Ja, so wie ich mir einen Handwerker aussuche, so suche ich mir auch eine Gemeinde aus. Ich überlege, was will ich eigentlich von der Gemeinde, was soll die leisten, soll die schöne Gottesdienste haben, soll die eine gute Kinderarbeit haben, gefallen mir die Gemeinderäumlichkeiten, wie ist der Gottesdienst so, wie ist der Lobpreis, sind die Leute nett, ja, was brauche ich so von Gemeinde und dann checke ich die ganzen Gemeinden durch, ne? Dann gehe ich mal nach Derschlag, dann gehe ich mal nach Wiedenest, dann gehe ich mal auf den Hackenberg, dann vergleiche ich die Gemeinden so und dann gucke ich, welche Gemeinde passt am ehesten zu mir und welche finde ich gut und dann gehe ich da mal irgendwie hin an dieser Stelle. Und Gemeinden sind aber nicht Dienstleister. Es sind die einfach nicht, sondern Gemeinden sind der Gemeinschaften der Kinder Gottes. Ja, das ist Familie und damit geht man an dieser Stelle anders um. Das sieht man zum Beispiel an der Frage, was mache ich denn, wenn es in einer Gemeinde schlecht läuft? Ne? In eine Gemeinde, die schlecht läuft, die sucht sich keiner aus. Keiner geht hin und sagt, ich habe mir jetzt 10 verschiedene Gemeinden angeguckt, ich nehme die, da läuft es richtig schlecht. Ja? Warum nicht? Ja, wer bindet sich denn eine schlecht funktionierende Gemeinde ans Bein? Das macht man doch nicht. Warum sollte man das tun? Ne? Wenn man mit einem anderen Verständnis rangeht, wo schickt Gott mich eigentlich hin und welcher Teil des Leibs braucht am ehesten meine Unterstützung, dann komme ich vielleicht auch zu ganz anderen Ergebnissen. Aber so denkt ja keiner. Ja, sondern es geht ja darum, was leistet die Gemeinde für mich? Und da will ich natürlich in eine gut funktionierende Gemeinde, die für mich viel leistet. Und dann kann so ein Prozess auch mal 1-2 Jahre dauern. Also bis man mal so alle Gemeinden abgeklappert hat und bis man alle Gemeinden mal verglichen hat und bis man da mal so reingekommen ist und da mal so ein bisschen geguckt hat, da können schon schnell 2-3 Jahre irgendwie ins Land gehen, bis ich mich mal entschieden habe, wo ich eigentlich hingehen möchte. Und was ist in dieser ganzen Zeit? Ja, nix. Da suche ich halt, bin auf der Suche. Ne? Wir sind neu hier hingekommen, wir suchen noch. Ja, seit wann sucht ihr denn? Ja, 2 Jahre. Oder so, ja. Ihr seid ja schon nicht mehr neu, ist euch klar, ne? Ja, aber doch verhältnismäßig. Wir haben noch nicht alle Gemeinden gesehen, gerade hier im Oberbergischen, da gibt es ja so viele, ne? Ja, das kann ich verstehen. Es gibt heute eine riesige Gruppe christlicher Nomaden, die im Grunde genommen von Gemeinde zu Gemeinde irgendwie unverbindlich ziehen. Und ich möchte gar nicht wissen, was für ein Schaden diese Leute sich selbst und dem Reich Gottes antun. Und warum? Weil fast alles, was in der Gemeinde mit Reife und mit Wachstum zu tun hat, persönlich wie gemeindlich, mit Konstanz und mit Verantwortung und mit Treue zu tun hat. Das ist ja auch logisch, ja? Wenn ich die Begabung habe zu leiten und ich komme in eine Gemeinde rein, dann werde ich ja nicht nach 2 Monaten zum Ältesten berufen oder so. Oder die stellen mich ja nach 2 Monaten nicht gerade auf die Kanzel. Die kennen mich ja gar nicht. Wie komme ich also in diese Dienste rein? Ja, gar nicht. Wenn ich länger da bin, dann irgendwann komme ich da rein. Ja? Wenn ich in der Gemeinde dienen will, dann ist das A und O Konstanz, Verlässlichkeit und Treue. Wie soll man Konstanz, Verlässlichkeit und Treue lernen, wenn man ständig die Gemeinde wechselt? Und wenn man Verständnis vom Reich Gottes hat, wo man sagt, Gemeinde ist eigentlich wie Germany's Next Topmodel. Ja? Alle müssen Schau laufen und am Ende sage ich, Entschuldigung, ihr habt alle keine Fotos gekriegt. Du bist es heute mal, bis zur nächsten Staffel, dann suche ich neu aus. Ja? Wenn ich so ein Verständnis von Gemeinde habe, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich niemals zu einem angemessenen Dienst und auch nie zu einer angemessenen persönlichen Reife komme, weil die ja ganz viel davon abhängt, dass ich mich in Gemeinde einbringe, dass ich Verantwortung übernehme, dass ich mich als treu erweise. Das geht aber eben nur langfristig. Gemeinde ist kein Dienstleister und es ist auch ein Stück verantwortungslos und respektlos, Gemeinden so zu behandeln und meine Geschwister so zu behandeln, als müssten sie vor mir Schau laufen, damit ich mich für sie entscheide. Und Gemeinden sollten da nicht mitmachen an dieser Stelle. Ein zweiter Punkt. Wo man selbst im Zentrum steht, da ist kein Platz für andere, sondern nur für Bewunderer. Individualisten haben ja so ein zweites Problem. Wenn sie denn mal eine Gemeinde gefunden haben, dann kommt das Kurskorrekturproblem. Also solange wir uns verstehen und die Leute mich nicht kennen in der Gemeinde, ist es ja kein Problem, da kommt man miteinander klar. Aber wehe, der erste Konflikt droht. Ja, wehe, ich mache irgendwas und dann kommt jetzt jemand zu mir und sagt, das finde ich nicht in Ordnung. Ja, dass du das und das lebst, das finde ich nicht in Ordnung. Dass du in deinem Betrieb da in die Kasse greifst und bist noch stolz drauf, das finde ich nicht in Ordnung. Wie du mit dem Bruder XY umgesprungen bist, das finde ich nicht in Ordnung. Das, was du da auf der Kanzel gesagt hast, ja, über diese und jene Gruppe, das finde ich nicht in Ordnung. Ja, wie du dich verhältst, das finde ich nicht in Ordnung. Soll ja vorkommen in Gemeinschaften, ne, dass man unterschiedliche Vorstellungen hat und das findet man nicht in Ordnung. Und wie gehen Individualisten damit um? Ja, gar nicht. Ich lasse mir doch nicht von dem reinreden, wie ich mein Leben zu leben habe. Es kann ja wohl nicht sein, dass irgendjemand anders sein Urteil über mein Leben zu sprechen hat, außer mir selber. Ja, das ist doch dreist. Ich lasse mir doch von dem nicht erzählen, was. Ja, und das ist mir doch egal, ob das jetzt ein Ältester ist oder ein Prediger oder ein Seelsorger oder ein Diakon oder einfach nur mein Bruder. Ja, der hat nicht in mein Leben reinzureden, das geht ihn überhaupt nichts an. Mein Glaube gehört doch mir. Ich muss mich nur vor dem Herrn verantworten. So ist das nämlich. Und vor gar keinem sonst muss ich mich verantworten. So gehen Individualisten damit um. Und dann ist es übrigens komisch, dass Individualisten ihre Gemeinden immer so lange aussuchen, weil sie dann immer relativ schnell gehen, wenn irgendwas nicht stimmt. Also sie suchen aus, als müssten sie lange da bleiben, bleiben aber nie lange da. Das hat mir auch noch niemand erklären können, warum das so ist, aber irgendwie scheint es irgendwie Sinn zu machen, denn ich beobachte dieses Muster relativ häufig. Gemeinde ist aber keine Kultur von Bewunderern. Hier sitzen ja nicht alle Leute nur, damit sie mich beklatschen. Das ist nicht deren Aufgabe. Ja? Gemeinde ist ein Stück weit auch Lehr- und Hirtengruppe. Als Gemeinde suchen wir gemeinsam, was wir als Gottes Willen erkennen, auch aus der Bibel, und einigen uns auf eine gemeinsame Richtung oder einen Rahmen und schauen dann, dass wir gemeinsam in diesem Rahmen bleiben. Und wenn jemand aus diesem Rahmen ausschert, dann gibt es Gespräche, Wohlwollende, und dann gibt es auch Korrektur, wenn das sein muss. Ja, das gehört zur Gemeinde dazu. Wenn wir das aufhören zu tun, dann können wir auch direkt aufgeben. Ja, wir haben uns ja einem gewissen Ziel verpflichtet. Wir wollen ein Ziel erreichen. Wenn wir dann sagen, hör mal, es geht so nicht, so kommen wir nicht ans Ziel, aber mach du, wie du möchtest, was soll da schon Gutes am Ende dabei rauskommen? Das klappt nicht. Als Gemeinde brauchen wir Korrektur. Und deswegen möchte ich euch heute Morgen ermutigen, außer dass ihr vielleicht versucht, möglichst lange in eurer Gemeinde zu bleiben, wann immer das auch möglich ist, und jeden anderen ermutigt, schnell Gemeinden zu finden. Ja? Das ist übrigens auch eine Aufgabe von Jugendarbeit, Christoph. Wenn man den Leuten immer vermittelt, dass sie keinen Sex vor der Ehe haben dürfen, und das ist ja auch alles richtig und gut und sie haben das verstanden, und dann gerade so in Wiedenest gehen die Leute alle zum Studieren weg und haben nicht verstanden, dass sie sich eine neue Gemeinde suchen müssen, und man trifft die Leute nach 3 Monaten wieder und fragt, und wie läuft's bei dir, und stellt fest, da ist gar nichts mehr, weil die Leute inzwischen total säkularisiert sind, weil sie irgendwie einen Anschluss verpasst haben und jetzt an ihrem neuen Ort keine Gemeinschaft von Christen gefunden haben, ja? dann ist das nicht sehr lebenspraktisch geschult. Sondern wir müssen ja Jugendlichen heute beibringen, eben diesen Fehler nicht zu machen, sondern nach guten biblischen Kriterien, die vielleicht mehr sind als da gefällt mir der Lobpreis, sich relativ schnell einer Gemeinde zuzuordnen und zu verstehen, was bedeutet auch Treue und Konstanz im Dienst. Ja, gerade Jugendliche brauchen das. Und der zweite Punkt ist, wir müssen auch lernen, Korrektur anzunehmen. Wenn wir nicht korrigierbar sind, dann schließen wir uns selber aus Gemeinschaft aus. Und Gott hat es ja offensichtlich gefallen, wie wir im Bibeltext gelesen haben, uns in seinen Leib hineinzutaufen. Das heißt, unsere Brüder und Schwestern vertreten an Christi statt ihn. Und das bedeutet doch, wenn wir Teil des Leibes sind, dann ist es seine Aufgabe, uns zu korrigieren und zu führen. Ja, dazu hat der Heilige Geist die Gemeinde beauftragt. Und darum gilt, und das glaube ich fest, wer den Rat seiner Geschwister nicht sucht in schwierigen Fragen, der sucht auch den Rat Gottes nicht. Und wer Korrektur von Geschwistern grundsätzlich nicht annimmt, der lässt sich auch von Gott nicht korrigieren. Von dieser Regel mag es Ausnahmen geben, aber ich habe bisher wenige gesehen an dieser Stelle. Die beiden Dinge, wie wir mit unseren Geschwistern umgehen und wie wir mit Gott umgehen, hängen so eng zusammen. Und wenn wir von den einen keine Korrektur annehmen wollen, was sagt das über unser Verhältnis zu Gott aus? Ich glaube, viel. Das Dritte, wo man selbst im Zentrum steht, da ist kein Platz für andere, sondern nur für Unterhalter. Also unabhängig mal davon, ob es gut oder schlecht läuft, sind wir ja auch heute individualistisch so geprägt, dass wir uns versuchen, in unserem Leben irgendwie bestmöglich einzurichten. Und einige schaffen das auch sehr gut, hat man den Eindruck. Und das geht aber scheinbar mit dem Verfall jeglicher Frustrationstoleranz irgendwie einher. Also Leute haben heute eine erstaunlich gering ausgeprägte Fähigkeit, irgendeine Form von Frustration zu ertragen. Egal welche, im Grunde genommen, ja. Sobald die Sache irgendwie frustrierend wird, geht das rabbel die Katz, dann sind die Leute weg. Ja, ob das Konflikte sind, ob das mal anstrengend wird, ja. Das ist total egal. Das hat auch was mit Korrektur zu tun. Ja, wenn dann Leute anfangen und sagen, so geht das nicht, bin ich raus. Wenn die Mitarbeit zu anstrengend wird, dann bin ich raus oder bin überhaupt nie drin. Ja, wenn es finanziell anstrengend wird, nee, dann bin ich raus. Ja, wenn ich jetzt hier im Gottesdienst auch noch irgendwie arbeiten soll, so und das ist für mich anstrengend, nee, dann bin ich raus. Dann suche ich mir lieber einen anderen Gottesdienst, der nicht so anstrengend ist. Egal was ist, ne? Wenn es anstrengend wird und wenn es für mich irgendwie fordernd wird, dann ist heute ganz schnell die Kultur, nee, dann bin ich raus. Ja, das ist mir zu anstrengend an dieser Stelle. Und hier geht es weniger um Einzelentscheidungen, die man irgendwie falsch trifft. Ne? Natürlich kann ich verstehen, dass wenn eine Mitarbeit anstrengend wird, dass dann eben jemand sagt, nee, ich muss das jetzt aufhören, das ist mir zu viel. Das ist ja vernünftig. Ich kann auch verstehen, wenn es finanziell anstrengend wird, dass jemand sagt, nee, da kann ich jetzt kein Geld geben, wir haben andere finanzielle Verantwortung. Ja, ist ja auch vernünftig. Ja? Ich kann auch verstehen, wenn jemand im Konflikt steht und sagt, das ist mir so anstrengend, da muss ich jetzt irgendwie eine Distanz einhalten, ich bin jetzt hier raus. Ja? Das ist ja vernünftig. Einzelentscheidungen sind immer vernünftig, aber hier geht es um Entscheidungstendenzen. Wenn das immer meine Entscheidungstendenz ist, wo es anstrengend wird, da bin ich raus, dann habe ich ein Problem. Und übrigens andersrum wird ja genau das gleiche Spiel. Ja? Wer nicht die andere Entscheidungstendenz hat, der hält sich ja auch nicht so. Ich lese mal was vor, was Paulus den Philippern schreibt. Da schreibt er, jeder soll demütig genug sein, von seinen Geschwistern höher zu denken als von sich selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene. Ja? Nicht, wo es für mich anstrengend wird, da bin ich raus, sondern wo es für den anderen anstrengend wird, da gehe ich rein. Das ist eigentlich die Logik der Bibel. Ja? Wenn ich sehe, wo es für die anderen anstrengend wird, da bin ich, um zu helfen. Das ist ja mein Job. Gemeinde ist nicht Unterhaltergemeinschaft, sondern Dienstgemeinde. Wir sind hier, um einander zu dienen. Das ist ein ganz hoher Anspruch, den die Bibel vermittelt. Und wenn aber meine Entscheidungen im Grundsatz immer darauf hinauslaufen, dass es für mich nicht anstrengend wird und dass ich in meinen Rechten nicht beschnitten wird und dass meine Ziele erreicht werden und dass mir niemand was zumutet, dann kann ich nicht dienen, weil dienen anstrengend ist und dienen erfordert Selbstbegrenzung und Selbstaufopferung auch ein Stück weit. Und das kann ich nicht voneinander trennen. Und so empfinden das interessanterweise die Leute, die jetzt sehr individualistisch geprägt sind, nicht als Problem, weil sie sagen, ich gucke mir die Einzelentscheidungen an und in jeder Einzelentscheidung habe ich etwas Vernünftiges getan. Ja? Diese große Tendenz, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, die wird nicht wahrgenommen. Genau wie der Demütige das auch nicht so empfindet. Wenn man demütige Leute mal befragt, wie sie das empfinden, dann sagen sie, oh, ich bin der wenig Demütigste auf der ganzen Welt. Ja? Wenn du mich besser kennen würdest, dann würdest du mal sehen, wie wenig demütig ich bin. Ja, alle anderen sehen das drumherum anders. Weil sie gucken oft auf Einzelentscheidungen und sehen, ist vielleicht, hier habe ich das falsch gemacht, hier habe ich das falsch gemacht. Aber die Gemeinde sieht die große Tendenz, sich aufzuopfern, sich einzubringen, sich selbst zu begrenzen für andere. Und dann wird diese Haltung deutlich. Liebe Geschwister, ich habe versucht, drei Sachen so an dieser Stelle deutlich zu machen. Ja? Und man könnte jetzt sehr lange noch über Individualismus sprechen und man könnte sehr lange noch darüber sprechen, wie schwierig das ist, wenn Menschen sich selber in den Mittelpunkt stellen und wie wenig das mit dem zu tun hat, was man Gemeinde nennt. Für Individualisten ist Gemeinde eine Veranstaltung. Für Christen ist Gemeinde Familie. Das ist ein großer Unterschied. Ich verlasse ja meine Familie auch nicht sofort, wenn es schlecht läuft, weil irgendwas nicht passt oder weil mich jemand kritisiert. Warum nicht? Weil es meine Familie ist. Das ist eine ganz andere Art zu denken. Und ich möchte euch heute Morgen ganz stark ermutigen, individualistische Perspektiven nicht auf die Gemeinde zu übertragen. Gemeinde ist Familie. Und dieser großen Kultur, die heute so um sich greift, dass wir uns selbst ins Zentrum setzen, dass wir unsere Wünsche, unsere Ziele, unsere Träume irgendwie zum Maßstab von allem machen, dem muss Gemeinde etwas entgegensetzen, nämlich eine Kultur der sozialen Einbindung in Verantwortung und Dienst. Das sind die großen Brocken, die wir sozusagen da in den Weg legen können. Und es wird eine ganz große Aufgabe unserer Gemeinde sein, auch in den nächsten 10, 15 Jahren, uns irgendwie vor diesem Einbruch in solches Denken zu schützen, dass das hier eine Individualistenveranstaltung wird, sondern dass wir eine intakte Gemeinde bleiben. Und liebe Geschwister, diese Verantwortung, die trägt natürlich ein gutes Stück weit die Gemeindeleitung. Die Gemeindeleitung kann das fördern. Sie kann ihren Aufgaben nachkommen. Sie kann im Gebet für die Einheit der Gemeinde vor Jesus treten. Sie kann gute Lehre zu diesem Thema irgendwie nach vorne bringen. Das ist sicherlich auch möglich. Und sie kann zum Dienen ermutigen. Ja, und sie kann das durch ihren Führungsstil natürlich auch tun. Aber keine Gemeindeleitung der Welt kann das tun, was ihr tun könnt, aus einer Veranstaltung von Individualisten eine echte Gemeinschaft zu machen. Gemeindeleitung kann das nur fördern. Echte christliche Gemeinschaft besteht einfach letztlich darin, dass viele Einzelne zusammenkommen, ihre Wurzeln zusammen irgendwie legen und bereit sind, ein Stück weit von ihrer Individualität auch aufzugeben, um in Gemeinde zu dienen und eine intakte Gemeinschaft zu schaffen. Ja? Warum werden denn heute oft so wenig Kinder geboren? Ja, weil Kinder stören. Kinder sind in meinem Lebensplan nicht vorgesehen. Das ist mir zu anstrengend. Ja? Wenn man Familie haben will, dann muss man Opfer bringen. Das war immer schon so und das wird immer sein. Und wenn wir eine Gemeinde wollen, die Familie ist, dann muss jeder Einzelne von uns Opfer bringen. Das kann man nicht von oben verordnen. Das ist eine Geisteshaltung, die jeder im Sinne, wie Paulus die deutlich gemacht hat, für sich einsetzen muss. Zu sagen, ich bin ein Christ. Ich bin in diesen Leib hineingetauft. Gott hat mir eine Verantwortung, eine Gabe gegeben, mit der will ich den anderen hier dienen und sie dienen mir und darin lieben wir uns gegenseitig. Das ist der Gegenansatz, den wir machen können. Und deswegen möchte ich euch heute Morgen einladen, wenn ihr das vielleicht zu weit getrieben habt mit Individualismus und Selbstentfaltung oder wenn ihr stärker möchtet, dass Jesus ins Zentrum rückt, dann können wir gleich dazu ein Gebet sprechen. Und ich möchte vielleicht zum Schluss das nochmal so klar sagen. Wir können uns selbst in die Mitte unseres Lebens setzen. Das ist nicht falsch. Aber Jesus sagt uns, ich möchte da auch sein. Ich möchte mit dir selber in der Mitte deines Lebens sein. Du sollst dich nicht selbst aufgeben, aber du sollst mich mit hineinnehmen. Und wenn wir das, was ich gesagt habe und das, was Paulus schreibt, gerade verstanden haben, dann wissen wir dann vielleicht auch eins, wenn wir Jesus in die Mitte unseres Lebens einladen, dann hat er immer einen ganzen, ganzen, ganzen Haufen Geschwister im Gepäck. Ja? Die sind dann auch da, weil Christen reisen eben immer nur mit Gruppenfahrkarte. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.